Ja, auch nochmal von mir wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du heute Morgen da bist und dich bei dem schönen Wetter aufgemacht hast. Ich glaube, wir können nachher nochmal ein bisschen die Sonne auch zusammen genießen, draußen in guter Gemeinschaft. Ich habe festgestellt, dass man heutzutage in 3 Schritten fast eigentlich alles schaffen kann, theoretisch. Man kann in 3 Schritten abnehmen, man kann in 3 Schritten glücklich werden, man kann in 3 Schritten reich werden, man kann in 3 Schritten sein Auto reparieren, das Leben optimieren. Alles ist eigentlich möglich, theoretisch in wenigen Schritten. Und wenn man nur googelt und im Internet was eingibt, dann findet man eigentlich immer irgendwas. Es gibt aber 2 Probleme mit diesen Methoden. Das erste Problem ist, man muss ja die Schritte trotzdem gehen und tun. Und das zweite Problem ist, dass es oft vielleicht eher nur Halbwahrheiten sind oder leeres Gerede und so viel ist da gar nicht dahinter. Und obwohl es diese 2 Probleme gibt, habe ich trotzdem heute auch 3 Schritte für euch mitgebracht. Und zwar habe ich diese Predigt überschrieben, etwas provokant vielleicht, mit Leben für Gott in 3 Schritten. Und das erste Problem gibt es dabei natürlich schon, diese 3 Schritte müssen trotzdem gegangen werden, aber das zweite Problem trifft hoffentlich nicht zu, weil es, glaube ich, eine Anleitung ist, direkt aus dem Wort Gottes. Matthias hat den Vers vorhin schon vorgelesen. Es geht heute um Römer 12, Vers 2, diesen Vers, der so viel beinhaltet, dass ich gedacht habe, okay, das reicht eigentlich für eine komplette Predigt. Und ich möchte am Anfang noch mal kurz auf den Kontext so ein bisschen eingehen vom Römerbrief und von diesem Vers. Und zwar lässt sich der Römerbrief, besteht aus 15 Kapiteln, ganz grob in 2 Teile aufteilen. Einmal in die ersten 11 Kapitel und dann in die letzten 3 Kapitel, 12, 13, nee, vier Kapitel, ja, egal. Auf jeden Fall im ersten Teil, den ersten 11 Kapiteln, geht es eigentlich um Lehre. Es ist ein lehrender Teil, wo Paulus das Evangelium von Anfang bis Ende im Detail für uns erklärt. Und erst im 12. Kapitel fängt dann der praktische Teil oder der ermahnende Teil an, wo Paulus dann anfängt zu sagen, okay, was heißt das jetzt für mein Leben? Und um diesen Anfang, Change wollte ich schon sagen, sage ich jetzt einfach, von lehrendem Teil zu praktischem Teil leitet Paulus ein mit 2 Versen. Römer 12, Vers 1 und Vers 2. Und ich will Römer 12, Vers 1 trotzdem nochmal mit reinnehmen und auch nochmal betrachten. Da steht nämlich, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Mit diesen Worten leitet Paulus diesen Abschnitt ein, wo es jetzt weg von der Lehre geht und hin zum praktischen Leben. Und er fängt an mit, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern. Sich gegenseitig zu ermahnen und auch Mahnungen zu empfangen, sind eigentlich grundsätzlich 2 Dinge, die ja in der Gemeinde von Anfang an irgendwie ein gesundes Christsein ausmachen, wie wir es eigentlich auch in den Briefen lesen. Es wird viel ermahnt und die Leute bekommen viel Mahnung und ich glaube, dieses Wort hat so eine kleine negative Konnotation. Also wenn ich jemanden ermahne, dann mache ich das vielleicht nicht so gerne oder ich werde selbst auch nicht so gern ermahnt. Und trotzdem lesen wir sehr oft dieses Wort in der Bibel, das dort steht, ich ermahne euch. Und das gefällt uns, glaube ich, prinzipiell erstmal nicht so sehr. Aber Paulus ermahnt hier nicht einfach so, sondern er ermahnt durch die Barmherzigkeit Gottes. Und ich glaube, das gibt Paulus eine Autorität, auch diese Ermahnung auszusprechen, weil er in 11 Kapiteln schon erklärt hat, was die Barmherzigkeit Gottes ist. Er hat die Gnade und Liebe Gottes von Anfang an bis zum Ende erklärt und gesagt, wie allumfassend diese Gnade Gottes eigentlich ist. Und wenn er hier ermahnt, dann meint er eigentlich, dass die einzig angemessene Antwort auf dieses allumfassende Opfer, diese allumfassende Gnade, die Gott gegeben hat, dass meine Antwort darauf genauso allumfassend ist. Dass ich mein ganzes Leben Gott zur Verfügung stelle, so wie er alles für mich gegeben hat. Und so heißt es hier, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Unseren Leib hingeben. Ich als Mensch, ich habe nicht nur eigentlich einen Leib oder einen Körper, sondern wir als Menschen sind vielmehr ein Leib und ein Körper. Im Alten Testament gibt es das Wort Seele, was den Menschen meint als ganze Einheit. Mit Körper, mit Seele, mit Geist. Wir haben heute, glaube ich, oft diese, dass wir diese, ja, dieses dreifache Bild vom Menschen mit Körper, Seele und Geist, aber im Endeffekt sind wir eine Einheit. Und unser Leib ist eigentlich das, was uns als Menschen auch ausmacht. Mit unserem Körper denken wir, handeln wir, fühlen wir, wissen wir, erinnern uns. Mit unserem Körper, mit unserem Gehirn glauben wir, essen wir, trinken wir, atmen wir. Und es gibt eigentlich kein leibloses Menschsein. Und Paulus und auch die anderen Schreiber im Neuen Testament gehen an mehreren Stellen dagegen an, dass es im Glauben und im Christsein nicht nur um irgendwelche Gedanken und Ideen geht, sondern darum, dass Erkenntnis und Wissen eben praktisch wird, und zwar praktisch, indem ich es umsetze mit meinem Körper. Deswegen ist unsere Antwort auf das, was Gott getan hat, auf seine Gnade, ist nicht nur ein Denkerlebnis, nicht nur ein Glaube, sondern es ist lebendiger Glaube, der ganz praktisch wird. Und praktisch setzen wir den Glauben eben mit unserem Körper, mit unserem ganzen Sein um. Ob es jetzt der Auftrag ist, zu reden, ob es der Auftrag ist, zu hören, zu gehen, gesandt zu werden, etwas zu sehen oder zu empfangen, für jemanden da zu sein, Salz zu sein, Licht zu sein. All das können wir nicht tun, wenn wir nicht einen Körper haben. Es gibt überhaupt kein leibloses Christsein. Aber den Körper, den Leib, den wir jetzt noch haben, der ist vergänglich. Und deswegen bekommen wir auch bei der Auferstehung einen neuen Leib, einen neuen Körper. Und diese Erkenntnis hat mich nochmal getroffen, dass es für uns eigentlich überhaupt keine körperlose oder leiblose Wirklichkeit gibt, in Ewigkeit nicht. Ich habe vorhin angesprochen, dass wir ja oft in Körper, Seele und Geist reden. Und manchmal hat man ja die Vorstellung, dass nach dem Tod der Körper als Teil wegfällt. Und die Seele und der Geist oder beides lebt irgendwie weiter oder existiert irgendwie weiter. Aber so hat Gott den Menschen nicht geschaffen. Und bis in alle Ewigkeit hinein haben wir einen Leib, einen neuen Leib, einen Auferstehungskörper, wie Paulus es auch in 1. Korinther 15 beschreibt, ganz ausführlich. Und ich freue mich eigentlich auch darüber, weil ich glaube, es ist eigentlich viel cooler, wenn ich einen Körper habe, wenn ich wirklich auch da bin, als wenn ich irgendwie einfach nur existiere. Was heißt das dann überhaupt? Und das, dass ich mein ganzes Leben, meinen ganzen Körper, meinen Leib, alles, was ich bin, Gott zur Verfügung stelle, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, sagt Paulus. Und Gottesdienst meint im Neuen Testament eigentlich nie die Zeit am Sonntagmorgen von 10 Uhr bis 11.30 Uhr, wie wir sie hier gerade verbringen. Das gab es nämlich noch nicht in der Form. Sondern was Gott meint mit vernünftiger Gottesdienst, ist eben genau unsere Hingabe, der unser Gottesdienst ist. Und dass wir Gott die Ehre geben und ihn dienen mit allem, was wir sind. Die Aufforderung, die Paulus hier eigentlich stellt im ersten Vers, ist, dass wir auf Gottes Barmherzigkeit allumfassend antworten, indem wir unser ganzes Leben, unseren ganzen Leib Gott zur Verfügung stellen. Es geht um ein Leben für Gott. Und jetzt kommen die drei Schritte, wie wir das schaffen. Römer 12, Vers 2, der nächste Vers. Dort steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, also das war der erste Schritt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, zweitens, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Und drittens, und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das sind die drei Schritte. Erster Schritt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Als Christ stehe ich nicht einfach in dem Verhältnis Gott und ich oder Gott, ich und auch ein paar Leute oder Gott, ich und Gemeinde. Nein, als Christ bin ich weiter Teil dieser Welt. Und mit Welt ist erstmal alles Geschaffene gemeint, die Schöpfung. Aber die Schöpfung ist nicht mehr einfach nur gut, sie ist einfach nicht mehr so, wie Gott sie geschaffen hat, sondern die Schöpfung ist gefallen. Und im Mittelpunkt dieses Falls steht der Mensch, der sich von Gott abgewendet hat. Und dadurch, dass der Mensch sich von Gott abgewendet hat und die Schöpfung auch auf den Menschen hinzugeschaffen war, ist die ganze Schöpfung gefallen. Und ich habe erzählt, dass Paulus im Römerbrief das Evangelium von Anfang bis Ende erklärt. Und deswegen möchte ich auch einmal vorlesen, was Paulus im Römerbrief zur Welt schreibt. Schon im ersten Kapitel im Römerbrief hat er einen Text, wo er über die Welt redet und was die Welt ausmacht. Und ich lese das einmal vor. Aus Römer 1, Vers 21 und folgende. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, so dass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Das schreibt Paulus, was diese Welt ausmacht. Und auch als Christ bin ich immer noch in dieser Welt und auch diese Gedankengänge betreffen auch mich. Und an anderer Stelle im Neuen Testament lesen wir, dass es einen Gott dieser Welt gibt, einen Gott dieser Weltzeit. Und das ist der Satan. Und der will eigentlich genau das erreichen, was wir gerade hier gelesen haben. Dass der Mensch lebt, strebt, tut und macht, dass der Mensch erfolgreich wird oder nicht, dass er reich wird oder arm, dass er glücklich wird oder unglücklich, dass er es schafft, irgendwie zufrieden zu sein oder nicht zufrieden ist. Eigentlich ist ganz egal, was der Mensch macht. Hauptsache, er hebt nicht einmal den Blick zu Gott und gibt ihm die Ehre. Solange der Mensch von Gott nichts wissen will und sich nicht für das interessiert, was Gott zu sagen hat, so lange ist eben der Gott dieser Weltzeit, der Satan, der Gott der Welt, weil die Menschen genau das tun, was er möchte und nicht das, was Gott möchte. Und für den Menschen verkürzt sich dadurch einfach der Lebenssinn auf irgendwie Befriedigung seiner Triebe. Einfach glücklich zu sein ist das höchste Ziel, dass ich zufrieden bin, dass ich was erreiche im Leben. Eigentlich ist es Egoismus, dass ich mich um mich selbst drehe und dass auch in Gemeinschaft und in Beziehungen es sich eigentlich im Endeffekt um meine Bedürfnisse dreht. Und deswegen ist die Welt eigentlich nicht irgendeine dunkle Größe oder ein krasses Gegenüber, wo man sagt, oh, die Welt, sondern die Welt ist eigentlich der Mensch. Und als Mensch bin ich automatisch Teil dieser Welt und auch automatisch Teil dieses Denkens, was Paulus hier beschreibt. Weil er ganz deutlich macht, dass er hier nicht über eine gewisse schlechte Gruppe von Menschen redet, sondern er macht deutlich, dass er über alle Menschen redet und dass keiner da ist, der sich komplett freisprechen kann von der Rebellion gegen Gott. Eigentlich ist es wirklich Rebellion gegen Gott, dass ich geschaffen bin von ihm und mich dann abwende. Und mich nicht mehr interessiere für das, was er denkt und was er zu sagen hat. Wie kann das jetzt praktisch aussehen, dass ich sage, und stellt euch nicht dieser Welt gleich? Ich habe eine kleine Geschichte aus dem zweiten Buch Mose, wo das Volk Israel in Ägypten ist und sich vermehrt und mächtig wird. Und der Pharao in Ägypten, der ist bisschen eingeschüchtert oder ärgert sich darüber, dass das Volk so zahlreich wird und will etwas dagegen tun. Und dann heißt es in der Geschichte, dann ließ der König von Ägypten die Hebammen für die Hebräer, Schifra und Pua, zu sich rufen und befahl ihnen: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Entbindung helft und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort, Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Aber die Hebammen fürchteten Gott und befolgten den Befehl des ägyptischen Königs nicht. Sie ließen die Jungen am Leben. Und später heißt es dann: So vermehrte sich das Volk und wurde sehr stark. Gott tat den Hebammen Gutes. Weil sie Ehrfurcht vor ihm hatten, schenkte er ihnen Nachkommenschaft. Ich finde diese Stelle spannend, weil hier die Begründung dafür ist, dass die Frauen den Befehl des Pharao nicht ausführen, ist, dass sie gottesfürchtig sind. Und ich finde das sehr spannend, gerade am Anfang der Bibel, wo die Menschen noch nicht so viel von Gott erkannt haben oder Gott sich noch nicht so krass offenbart hat, dass sie trotzdem schon eine Haltung der Gottesfurcht haben und erkennen können, was gut und was schlecht ist und was sie vielleicht nicht tun sollten. Und das ist für mich eigentlich der Inbegriff von stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und zwar, dass ich mich anstatt der Welt gleichzusetzen, Ehrfurcht vor Gott habe. Die Hinwendung zu Gott und ihn als Gott anzuerkennen, das ist eigentlich genau das, was wir tun sollen. Und damit auch anzuerkennen, dass er der Schöpfer ist und dass ich sein Geschöpf bin. Dass Gott oben steht und ich unten stehe. Dass er eben der Herr ist. Und dass das, was Gott möchte, größer ist als das, was ich will. Weil diese Welt will ein Leben ohne Gott. Aber der Mensch ist gemacht für ein Leben mit und für Gott. Und darum geht's. Und damit kommen wir zum zweiten Teil, zum zweiten Schritt. Sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Oder nach Elberfelder, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und hier wird ein ziemlich heftiger Prozess beschrieben, und zwar nicht nur eine Veränderung oder eine leichte Veränderung, sondern eine wirkliche Umwandlung. Das Wort, was hier im Griechischen steht für diese Veränderung, ist metamorphuste, also Metamorphose. Das kennen wir heute vor allem so im Begriff in der Biologie zum Beispiel, die Metamorphose als Umwandlung von der Kaulquappe zum Frosch hin oder die Raupe zum Schmetterling. Also nicht irgendwie eine leichte Veränderung, sondern es geht wirklich um eine Umwandlung. Und wie kommt diese Umwandlung zustande? Durch die Erneuerung des Sinnes oder in einer neuen Weise zu denken. Es geht nicht darum, einfach mein Verhalten zu ändern oder nur zu wissen, was theoretisch gut ist, sondern wirklich eine andere Einstellung zu einem Thema zu bekommen, über eine Sache neu und anders zu denken. Etwas zu wissen oder etwas zu lesen ist das eine, aber wirklich etwas zu verstehen und verinnerlichen ist etwas ganz anderes. Und das kann ich auch als Theologiestudent bezeugen vor euch. Ich habe zwar Theologie studiert, aber bin ich dadurch, dass ich vielleicht mehr weiß oder mehr gelesen habe oder mich mit vielen Fragen beschäftigt habe, bin ich dadurch automatisch ein besserer Christ? Ich glaube nicht. Und das war auch ziemlich ernüchternd, so festzustellen, dass man irgendwie studiert und sich Wissen ansammelt, aber merkt, okay, aber hat mich das jetzt irgendwie besser gemacht? Weil mir eben mein ganzes Wissen nichts bringt, wenn ich es nicht im Herzen verstehe und in Liebe praktisch umsetze. Ich kann zwar versuchen, mein Verhalten zu ändern und irgendwie mein Verhalten dem anzupassen, was ich erkannt habe, aber wenn sich mein Denken nicht verändert hat, dann ist diese Veränderung nicht von Dauer. Ich denke aber, jeder von uns kennt Beispiele in seinem Leben, wo sich wirklich das Denken verändert hat. Gerade auch in den jüngeren Jahren verändert sich ja schon viel auch das Denken. Und was ich noch weiß, ist, wie sich mein Denken über meine Eltern und meine Geschwister verändert hat. In dem Moment, wo ich ausgezogen bin und 2-3 Jahre lang nicht mehr zu Hause gewohnt hatte, hat sich schon meine Sicht oder mein Denken über meine Familie schon geändert auch. Wie ich meine Eltern sehe oder dann erkannt habe, so was sie alles so gemacht haben und geleistet haben, denkt man schon so, okay, krass. Oder auch das Verhältnis zu den Geschwistern, die irgendwie früher alle nur nervig waren, oft zumindest, und dann nochmal eine ganz andere Sicht oder ein ganz anderes Denken zu bekommen. Weil es gibt eben verschiedene Faktoren, die so eine Veränderung des Denkens auslösen. Veränderung des Umfelds, so ein Umzug oder Auszug, ist zum Beispiel eine so eine Sache. Aber auch Krisen, Verluste, einfach das Älterwerden, vielleicht andere prägende Erlebnisse. Das sind oft Dinge, die uns dazu bringen, neu zu denken oder einen neuen Blick auf Dinge zu bekommen. Aber im Glauben geht es nicht nur um diese besonderen Momente, und ich glaube auch sehr stark daran, dass Gott auch Krisen und Veränderungen benutzen kann in unserem Leben, um unser Denken zu prägen, sondern es geht mir hier auch um eine konstante Veränderung, um eine konstante Umwandlung, die an mir geschieht. Und ich glaube, die Faktoren, die diese Veränderung bewirken, dieses neue Denken, das ist die Ehrfurcht vor Gott, das ist sein Wort und das ist die Begegnung mit ihm. Und ich glaube, das fordert mich immer wieder heraus, neu zu denken und mein Denken zu erneuern, wenn ich mich dem aussetze. Ich meine, man kann ja sagen, braun wird man nur, wenn man in die Sonne geht. Und ich glaube, ähnlich ist diese Veränderung, dass wenn ich mich Gott aussetze, dass mich das verändert, genauso wie wenn ich rausgehe in die Sonne und braun werde. Es ist schon irgendwie ein aktiver Schritt und gleichzeitig etwas, was an mir passiert. Aber genau um diesen Prozess geht es. Es geht darum, dass wir umgewandelt werden, wie Paulus es an anderer Stelle schreibt im Römerbrief, in das Bild seines Sohnes Jesus und dass wir ihm ähnlicher werden. Aber wieso ist diese Umwandlung so wichtig? Jetzt kommt der dritte Schritt. Auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Oder damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Den Willen Gottes tun, das ist ja eigentlich der Inbegriff des Christseins, das, was sich ein Christ doch wünscht, dass er den Willen Gottes tut. Aber dafür muss man den Willen Gottes natürlich erstmal auch erkennen und wissen. Und mir sind eigentlich direkt so klare Gebote oder Richtlinien eingefallen, die es ja auch gibt. Wir haben zum Beispiel die 10 Gebote, die ja schon unumstößliche Gebote sind, wo Gottes Wille sich ganz klar zeigt. Genauso haben wir das Gebot, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir als Christen klare Sichtweisen für uns haben, dass wir erkennen, wo Gott ganz klare Linien auch fährt oder zieht und dass wir das auch anwenden auf unser Leben. Ich glaube schon, dass Nein sagen oder bestimmte Dinge nicht zu tun oder sich selbst Grenzen zu setzen, ganz klar auch Teil des christlichen Lebens sind. Jetzt ist aber um uns herum eben nicht alles schlecht. Genauso ist um uns herum nicht alles gut. Und die Frage ist, was ist gut und Gottes Wille in einer bestimmten Situation? Auch für uns Christen ist das Gute und Vollkommene immer nicht gleich in der Praxis sofort erkennbar, weil eben Verhältnisse und Situationen oft kompliziert sind. Und ich sage später auch wieso. Aber ich gebe ein Beispiel. Das Gebot, du sollst nicht stehlen, kenne ich von früh auf, setze das auch um, so gut es geht. Und ich kann mich an eine Situation erinnern in meiner Schulzeit, wo wir mit Freunden im Edeka waren und dann haben die, also zwei Freunde von mir, so Kaugummi mitgehen lassen, in die Tasche gesteckt und halt geklaut aus dem Laden. Und dann war halt die Frage, oder habe ich mich halt gefragt, also ich wusste so, okay, das ist nicht gut, also wollte ich stehlen, ich mache das auf jeden Fall nicht, aber ja, was mache ich jetzt in dieser Situation? Ich würde euch ja heute gerne erzählen, dass ich sie alle zur Umkehr gebracht habe und sie haben die Kaugummis wieder zurückgegeben oder so. Aber ich wusste nicht, was ich machen soll in dieser Situation, weil ich wusste irgendwie, okay, es ist nicht gut, aber soll ich jetzt das dann sagen oder nicht? Oder wenn ich das jetzt einfach laufen lasse, bin ich dann mit Schuld vielleicht sogar? Und was man dann merkt, ist, das eine ist vielleicht das Gebot, du sollst nicht stehlen, aber in der Praxis braucht es ja dann noch viel andere Sachen, wie vielleicht auch Mut oder Überzeugung, den Willen, das auch umzusetzen und anzusprechen. Und auch eine Idee zu haben, wie soll ich das überhaupt sagen? Wann soll ich das sagen? Soll ich direkt was sagen oder soll ich später vielleicht im Einzelgespräch nochmal was thematisieren? Keine Ahnung. Paulus will ein prüfendes Christsein. Das Gute und das Vollkommene in einer Situation, was Gott möchte, ist oft erst irgendwie herauszufinden. Vielleicht auch gar nicht alleine, sondern zu zweit oder zu dritt. Was ist Gottes Wille in einer konkreten Situation, in einer konkreten Fragestellung? Und die Wahrheit ist, es ist, glaube ich, so schwer, weil es um Begegnung geht. Es geht um den Unterschied zwischen dem Gebot, du sollst nicht stehlen, und der Begegnung mit dem Dieb. Es geht um den Unterschied zwischen dem Thema einer Sache, einer Richtlinie und der Begegnung mit dem Menschen. In Matthäus 11, Vers 29a steht, oder er sagt Jesus, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Lernt von mir, sagt Jesus selbst. Und Jesus ist jemand, der den Menschen begegnet ist. Aber wie ist Jesus den Menschen begegnet? Begegnet Jesus allen Menschen gleich? Wenn ich durch die Evangelien durchlese, würde ich sagen, nein, definitiv nicht. Seine Jünger Nikodemus, die Frau am Jakobsbrunnen, die Schriftgelehrten, Emmausjünger, die Frauen am Grab, das sind doch alles individuelle Geschichten, wo Jesus Menschen begegnet und sie individuell und persönlich sieht. Auch wenn wir nicht hören, wie er gesprochen hat, können wir doch im Text lesen, dass er den Menschen ja anders begegnet. Wir können schauen, okay, wo ist er klar, wo spricht er Sachen deutlich an? Und an anderer Stelle sehen wir, dass er viel mehr in Rätseln spricht oder etwas undeutlich sagt. Manchmal ist er sehr hart und manchmal ist er sehr sanftmütig. Aber das Ganze ist ja nicht neu, dass Gott den Menschen begegnet, sondern das lesen wir ja schon im ersten Buch der Bibel, wird Gott vorgestellt als Gott der Begegnung. Und auch wenn er immer derselbe ist, so zeigt er sich doch oft sehr unterschiedlich. Wir haben die Geschichte mit den drei Männern bei Abraham, die zwei Männer bei Lot, den Kampf mit Jakob, in der Wüste, wo Gott als El-Rui sich Hagar zeigt und noch viele weitere Begegnungen. Und das sind schon Begegnungen ganz von Anfang an, die ich lese, und wo eigentlich Fragezeichen in meinem Kopf auftauchen und ich mich frage, was war denn da los? Wie sah denn das aus? Was war denn das jetzt für eine Begegnung? In der Begegnung will ich mein Gegenüber sehen und erkennen, was gut für ihn ist. Was ist in dieser Situation wichtig für den anderen? Wie kann ich ihm dienen? Es geht eigentlich um ein echtes Interesse und eine Hingabe und Zuwendung zum anderen. Und das ist auch diese selbstlose Liebe, die Gott hat und die auch in 1. Korinther 13 beschrieben wird. Eine Liebe, die komplett von mir selbst weggeht, sondern und nur das Gute für den anderen sucht. Das ist genau das Gegenteil auch vom Egoismus oder von den Maßstäben dieser Welt, dass ich es schaffe, nicht irgendwie an mich zu denken, sondern mich komplett den Menschen hinzuwenden, weil da mein Glaube ganz praktisch wird. Und das heißt natürlich nicht, dass ich mich überhaupt nicht um mich selbst kümmern soll oder mich selbst vernachlässigen soll. Ich glaube sogar im Gegenteil. Erst wenn ich selbst stark bin, erst wenn ich selbst mir meiner Identität in Gott sicher bin, erst dann kann ich mich auch wirklich selbstlos anderen zuwenden. Und ich glaube auch, dass das ein Prozess ist, mit dem wir nie ganz fertig werden. Ich möchte das Ganze mal vergleichen mit Jazzmusik. Ich bin ja Jazz-Schlagzeuger, seit 3 Jahren begeisterter. Und ja, was ich tue für mein Jazzspiel ist, ich sitze ganz viel im Keller an meinem Schlagzeug und übe noch mehr. Und spiele, nehme mir verschiedene Bücher vor, arbeite die durch, habe Noten und verschiedene Techniken, Ausdauergeschichten oder Soli oder keine Ahnung, alles Mögliche, was es gibt, nehme ich mir und übe das. Aber wie geht's dann in die Praxis? Zum Beispiel auf einer Jam-Session, wo ich jetzt schon häufiger teilgenommen habe, da gehst du als Musiker auf die Bühne und es kommen andere Musiker mit dazu und man kennt sich eigentlich nicht und dann wird halt ausgemacht, okay, welches Lied spielen wir jetzt zusammen und dann spielt man zusammen los. Das ist gerade im Jazz so diese Methode, dass es irgendwie viele Jazz-Standards gibt und man kommt zusammen und sagt einen Liedtitel und alle sagen, yo, das spielen wir. Vielleicht wird noch eine Tonart ausgemacht und kurz abgesprochen, okay, welche Form, dann sagt man kurz durch Augenkontakt, okay, du machst das erste Solo, danach übergibt man irgendwie. Und das ist alles eigentlich ein aufeinander hören und aufeinander achten. Und das ist dann was ganz anderes, wie wenn ich in meinem Keller einfach probe und spiele. Das kann ich nicht einfach übertragen auf die Live-Situation. Weil wenn ich einfach am Schlagzeug sitze und ich spiele einfach die Sachen runter, die ich geübt habe, dann klingt das unpassend, klingt nicht lebendig, eventuell zu laut, eventuell zu leise, es passt einfach nicht. Das Entscheidende ist, ich muss das Gelernte anwenden auf die Musik, die gerade passiert, auf den Solisten, den ich in dem Moment begleite, und ich muss hinhören und hinschauen. Das geht aber auch nur, wenn ich mir selbst sicher bin in meinem Spielen. Und deswegen ist auch wichtig, dass ich übe und ja mich ausbilde. Was ist wichtig für mich oder andere? Soll ich irgendwie einen Input geben? Soll ich nur begleiten? Soll ich Akzente setzen? Beim Schlagzeug auch ganz stark schwächeren Musikern Sicherheit zu geben durch deutlicheres Spielen? Oder gibt es auch einen Moment, das ist auch so ein Schlagzeuger-Ding, dass das Schlagzeug-Solo oft übergangen wird und man als Schlagzeuger das regelrecht einfordern muss, weil die Leute wollen das Lied dann schon beenden und alle haben ihr Solo gespielt, außer der Schlagzeuger. Und wenn man nicht drauf achtet, geht's weiter, bla bla bla, und das Lied ist vorbei. Manchmal muss man auch sagen, nee, Leute, bla bla bla, oder einfach loslegen und auch mal was einfordern. Und deswegen begeistert mich auch Jazz so sehr, weil ich das einfach sehr mag, dass man sich den anderen Musikern hinwenden muss, dass man zuhören muss und dass man selber aber auch Akzente und Input geben kann. Und genauso ist es im Glauben doch auch, dass ich mich verändern lasse und neu denken lerne und das Gelernte dann praktisch anwenden muss in der Begegnung mit meinem Gegenüber. Was kannst du also für deinen Glauben tun, um dich auf Begegnungen vorzubereiten? Wie kannst du üben? Eigentlich ist es relativ simpel. Gottes Wort lesen und lesen und lesen und dann darüber nachzudenken und darüber zu beten und es verinnerlichen und dann wieder weiterzulesen und darüber zu reden und sich auszutauschen und dann wieder weiterzulesen und dann damit nicht mehr aufzuhören. Was man aber besonders machen kann oder was ich als Tipp mitgeben möchte oder als praktische Herausforderung, ist, dass man beim Lesen auch auf Stolpersteine achten kann. Weil ich kann auch viel lesen, was ich zum Beispiel gerne lese immer. Weil ich lese ja viel lieber in der Bibel Stellen oder Passagen, die mich irgendwie bestätigen. Oder wo ich denke, ah, das sind aber schöne Stellen oder das lese ich gerne. Und genauso gibt es aber vielleicht andere Stellen oder Bücher, wo ich denke, ah, das finde ich schwierig oder das fordert mich heraus und das überlese ich dann oder spring mal weiter oder übergehe das Buch. Aber ich glaube, dass gerade diese Stellen, die mich herausfordern oder wo ich irgendwie drüber stolper oder Dinge lese und denke, hey, was steht denn da jetzt? Dass wenn ich mich damit beschäftige, dass das mein Denken auch verändert. Nochmal das Bild mit dem Schlagzeug spielen, und ich glaube, das gilt auch für alle anderen Instrumente oder Sachen. Ich muss beim Üben immer bewusst in Bereiche gehen, die mich herausfordern oder die ich nicht kann, damit ich weiterkomme. Wenn ich immer dasselbe spiele, was ich schon kann, dann wird mein Spielen einseitig und langweilig. Aber das macht eben nicht so einen Spaß, weil die Sachen, die man nicht so kann, die fordern einen so heraus, gerade am Schlagzeug, dass man irgendwie einen Knoten im Kopf hat, weil es von der Koordination noch nicht funktioniert, dass es eigentlich einfacher ist zu sagen, okay, ich beschäftige mich damit nicht, sondern ich spiele jetzt einfach so weiter, wie ich immer gespielt habe. Aber wenn ich diese Herausforderung annehme, wenn ich irgendwie einen Stolperstein habe und merke, ich verstehe das nicht und ich gehe da rein, dann merke ich, dass wenn ich da durchgegangen bin, dass ich viel freier werde in meinem Spielen und viel besser. Und genauso im Glauben. Deswegen ist meine erste praktische Herausforderung an dich heute Morgen, dass du dir eine Bibelstelle oder ein biblisches Buch vornimmst, das du eigentlich meidest oder wo du denkst, das fordert dich heraus, und dass du genau das liest. Und dann mit der Frage, wie handelt Gott? Wie ist er? Wie redet er? Wie reagiert er? Und dann zu wissen, dass dieser Gott, von dem ich hier gerade lese, genau derselbe Gott ist, an den ich glaube. Das sind also die drei Schritte. Und ich komme zum Schluss mit einer zweiten praktischen Herausforderung. Und die ist eigentlich sehr simpel. Ihr könnt nämlich einfach den Vers Römer 12, Vers 2 auswendig lernen, weil dann habt ihr eigentlich die komplette Predigt drauf. Oder ihr merkt euch einfach nur die Stelle Römer 12, Vers 2 und könnt den Vers immer wieder nachlesen. Leben für Gott in drei Schritten. Ich lese nochmal vor. Erster Schritt: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Zweitens: Sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Und drittens: Und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Amen.